Wir sind miteinander vor zwei Wochen als GVC Bewegung mit dem Stream von Johannes Wirth ins neue Jahr gestartet. Das neue Jahresthema heisst Momentum des Allmächtigen. Und Momentum ist nicht einfach ein Wort, das man irgendwie so einfach ohne Erklärung versteht. Das hat irgendwie so verschiedene Facetten und Bedeutungen. Im Englischen steht es so für einen physikalischen Impuls, wo sich etwas schnell in Bewegung setzt. Eine Wucht, die sich auslöst. In Deutsch braucht man es eher als den richtigen Augenblick, den Zeitpunkt. Es ist irgendwie so wie im Fußball, wenn der FC St. Gallen 2:0 hinten drin liegt und dann wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer gelingt. Das gibt nochmal neue Hoffnung. Plötzlich ist alles anders. Da werden neue Kräfte frei und das Spiel vernimmt einen ganz anderen Ausgang. Das ist das Momentum im Sport. Der Zeitpunkt oder die Zeitdauer, nochmal etwas zu bewegen, nochmal auszugleichen, das Spiel neu lancieren. Das Momentum wird meist positiv deutet und eher selten negativ gebraucht. Und im Neuen Testament redet die Bibel vom göttlichen Moment, vom Kairos. Und in diesem Jahr wollen wir uns einfach nach dem Momentum von Gott ausrichten. Fragen. Was schaffst du für Augenblick? Was tust du für Feister auf, um nochmal etwas Neues zu bewegen? Gott hat in der Vergangenheit schon so viel da und gemacht. Und er wird es nochmal machen. Er ist noch lange noch nicht am Ende. Nach dem Momentum wollen wir Ausschau halten. Die Augen und die Herzen offen haben. Für sein Momentum, für seinen Zeitpunkt. Und heute Morgen wollen wir einmal auf das Momentum der Kirchengeschichte zurückschauen. Was ist passiert? Was hat Gott in der Vergangenheit schon da, wo Einfluss hat auf unsere Zeit? Und wir wollen uns ganz bewusst auch von dem ermutigen lassen. Für die Zeit, die noch kommt.
Gehen wir mal am Anfang ganz weit zurück. Und gehen mal zurück zu den ersten Christen. Die erste Gemeinde, wo wir manchmal so träumen davon, wo alle so die Gemeinschaft näher zusammen sind, die Gemeinde ist gewachsen und ist immer grösser geworden. Irgendwann sind sie an einem Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, die Apostel können das nicht mehr allein. Und darum haben sie gefunden, es ist dran, dass wir Unterstützung holen. Sind gesucht und dann haben sie Kriterien aufgestellt, was für Leute das sie suchen wollen. Das Kriterium war, wir suchen Männer mit einem guten Ruf, die ihr Leben ganz noch vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch Weisheit auszeichnet. So, nachdem haben sie ihre Diakon gesucht und haben 7 Diakone gesetzt. Einer davon war der Stephanus. Die haben ihre Arbeit angefangen und die Gemeinde ist weitergewachsen. Vom Stephanus steht ja, ein bisschen in der Bibel, nicht wahnsinnig viel. Es heisst, er war ein Mann voll Glauben und voll Heiliger Geist. Voll von Gnade und Kraft. Und er hat sich von Gott brauchen lassen. In der Apostelgeschichte 6, Vers 8 heisst es, dass Stephanus nicht nur im Hintergrund geschafft hat, sondern da steht, Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Also er muss auch öffentlich auftreten sein und wahrgenommen worden sein als jemand, der sich auszeichnet mit Weisheit, aber auch, dass ihn große Zeichen und Wunder begleitet haben. Kurz nachdem, wo das steht, ist er in ein Streitgespräch verwickelt worden. Er hat sind ihm Fragen gestellt worden, hat das Evangelium verkündet. Die ihn da in den Streitgespräch verwickelt haben, haben aber nicht das hören, was er gesagt hat. In Apostelgeschichte 6, Vers 10 heisst, denn keiner von ihnen hat dieser Weisheit, die er hatte, etwas entgegenzusetzen, weil ihm der Heilige Geist voller Kraft gewirkt hat. Weil sie nicht einverstanden waren mit ihm, haben sich einen Höherer angewendet und falsche Zeugen auftreten lassen. So wird er dann vor einem höheren Rat ins Verhör genommen. Und das Verhör finde ich lesenswert. Das ist ein ziemlich langer Abschnitt in der Apostelgeschichte, wo er anhand der Geschichte vom Volk Israel erklärt, wieso Jesus der verheißene Messias ist. Und sie am Schluss extrem herausfordert. Und eigentlich sagt, ja, ihr habt schon immer Propheten abgelehnt. Und genauso habt ihr jetzt auch Jesus abgelehnt. Und das hat natürlich im Hohen Rat und allen, die zugelassen haben, überhaupt nicht gefallen. Sie haben sich die Ohren zugehebt und sind richtig sauer geworden. Sie haben entschieden, den Stephanus, den steinigen wir. Und das ist so passiert. Und wenn ich mir das so in die Situation hineinversetze und mich frage, was hätte das mit mir gemacht, wenn ich da irgendwie mit dabei gewesen wäre? Ein schlimmer Moment für die erste Gemeinde, oder? Gleichzeitig war es aber ein Moment, wo Gott etwas in Bewegung gesetzt hat. Bis jetzt hatten sie so schön die Gemeinschaft, sind zusammen, haben sich miteinander austauscht und die Gemeinde ist gewachsen. Mit dem Tod von Stephanus hat aber nicht nur für ihn das angefangen, sondern die ganze Gemeinde ist verfolgt worden. Und sie haben sich angefangen zu verteilen. Sie sind weggegangen von Jerusalem und über das ganze Land verteilt worden. Nur die Apostel sind in Jerusalem geblieben. Aber die Gemeinde selber sind eigentlich verstreut worden. Was denken ihr, was ist denn passiert? So mies wäre, hey, dann versteckt man sich doch, oder? Wir lesen aber in Apostelgeschichte 8, Vers 4, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in die Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Also sie sind nicht still gewesen, sie haben sich versteckt, sondern sie haben überall das Evangelium verkündet. Und der Moment eigentlich von der Verfolgung, wo er so vieles zerstören konnte, ist zum Startschuss eigentlich für die Ausbreitung der Kirche geworden. Und ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, wie Gott immer wieder so einen Moment geschaffen hat. Und so einen Moment haben vor allem zwei Zwecke. Zum einen die Situation zu verändern, also mehr in die Heiligung zu bringen oder zu läutern, Gemeinde. Oder auch, dass der Auftrag klarer gesehen oder ausgeführt wird. Und der zweite Punkt, die Ausbreitung der guten Nachricht. Wenn man so die nächste Zeit der Geschichte anschaut, sehen wir, dass immer wieder dort Verfolgung, zum Beispiel im Römischen Reich, das Evangelium sich weiter verbreitet hat. Und das, was Jesus angekündigt hat, wo er gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, und meine Züge sind in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt oder bis ans Ende der Welt, wie sie andere Übersetzungen heisst, ist durch das eigentlich denn passiert. Also nicht, wie sie sich vorgenommen, wir reisen jetzt in die ganze Welt und missionieren die Welt, wie wir uns das vielleicht manchmal so schön vorstellen, sondern wegen der Verfolgung, wegen der Not sind sie rausgegangen und das, was Gott wollte, ist passiert. Finde ich noch spannend. Einfach, meine Vorstellung ist immer, ja, man will doch gehen, man will doch den Befehl ausführen. Aber eigentlich ist es ausgelöst worden durch eine schwierige Situation. Und so ist das Evangelium auch schon recht früh, also nach vielleicht 200-300 nach Christus, auch schon in die Schweiz gekommen. Auch sonst quer durch Europa. Und so, wenn man sagt, man hat nicht so klare Belege darüber, aber was man sagt, auch auf Indien, Afrika, so in ganz verschiedene Länder. Und so beim Reisen bin ich an so vielen Orten auf Spuren gestoßen aus dieser Zeit, aus den ersten 2-3 Jahrhunderten nach Christus. Dass dort die Christen waren, die Ansehen erreicht haben und etwas bezweckt haben. Auch in der weiteren Kirchengeschichte gibt es ganz viele Geschichten, wo man immer wieder sehen, dass gerade auch durch schwierige Situationen sich Gottes Reich ausbreitet hat. In der Missionsgeschichte kenne ich ganz viele Geschichten, wo irgendeine Verfolgung passiert ist oder Missionar zum Beispiel plötzlich das Land verlassen musste. Und nachher aber irgendwie etwas passiert ist, wo plötzlich die Türen aufgegangen sind in dem Land. Also häufig ist es völlig unerklärlich, wenn man es so von außen anschaut. Und das finde ich mega spannend. Wir wollen in eine von diesen Geschichten aus der Kirchengeschichte noch ein bisschen tiefer eintauchen.
Im Buch, wenn Wort und Geist zusammenkommen, das ist der Buch, den wir jedem in der Gemeindeleitung geschenkt haben. Und ich hoffe, ihr seid da fleissig am Lesen, da drin. Da geht es um eine Prophetie von Smith Wigglesworth aus dem Jahr 1947. Und die sagt, wenn Gemeinden, die das Wort betonen, und Gemeinden, die den Geist betonen, zusammenkommen, gibt es so eine Kraft, dass eine Erweckung entsteht, wie man sie noch nie gesehen hat. Und dann wird es verglichen mit der Wesleyischen Erweckung und der Walisischen Erweckung. Unter dem Wesley, der hat ja im 17. Jahrhundert gelebt, der Gründer der Methodisten, da kann ich mehr und wahrscheinlich auch eher Ihnen noch etwas vorstellen. Aber die Walisische Erweckung, was war das? Das habe ich nicht gewusst und darum habe ich das bewusst herausgegriffen, um mal zu schauen, wer ist denn da überhaupt dahinter gestanden. Der Ivan Roberts, der ist am 8. Juni 1878 zur Welt gekommen. Seine Familie ist für ihre grosse Vorliebe für Gottes Wort und für harte Arbeit, die sie geleistet hat, bekannt gewesen. Gleich schon hat Evan Roberts, das so die Gepflogenheit in der Familie auch aufgenommen, Bibelfersen auswendig zu lernen. Und er hat auch wie alle anderen Geschwister eine Bibel bekommen und die hat er überall mitgenommen. Schon relativ gleich als junger Bub hat er im Vater in der Kohlemine müssen helfen. Und da wird berichtet, dass er die Bibeln immer dabei hatte und irgendwo versteckt hat und zwischen ihnen wieder aufgeschlagen hat und Versen auswendig gelehrt hat. Der Ivan hat sich unterschieden von diesen Personen in seinem Alter. Schon in der Jugendzeit. Er hat nie an Sportveranstaltungen oder Freizeitveranstaltungen mitgemacht. Er hat den ganzen Tag in der Mine gearbeitet und am Abend ist er dann in die Gemeinde. Mit 13 hat er die erste persönliche Erfahrung mit Gott gemacht und ihm versprochen, er wird noch viel mehr in Gott und sein Reich investieren. Und er hat so ein starkes Verlangen gehabt, sich ganz Gott hinzugeben, dass er jede Lektüre, die er über Gott gefunden hat, so richtig gehend verschlungen hat. In dieser Zeit war es normal, in die Kirche zu gehen. Aber eher so aus einem moralischen Pflichtgefühl heraus, wo das halt so üblich war. Der Ivan Roberts war da drin ganz anders. Er hat Gottes Nähe gesucht, war eng verbunden mit ihm. Und da war so eine starke Hingabe im Gebet, dass man ihn mit 20 so als geisteskranken Mystiker bezeichnet hat. Er hat sich so intensiv mit Gottes Wort beschäftigt, dass er oft einfach das Essen vergessen hat. Oder ist die halbe Nacht wach geblieben, um mit einem Freund über Erweckung zu debattieren und zu beten. Einer von seinen Freunden hat über Evans gesagt: Gewöhnlich lasen und beteten wir gemeinsam, bevor wir das Licht löschten. Dann konnte ich Evan noch im Geist flehen und seufzen hören. Ich verstand nicht, was er Gott noch zu sagen hatte. Doch eine heilige Ehrfurcht hielt mich davon ab, ihn danach zu fragen. Und obwohl Evan Roberts nicht verstanden worden ist, hat man die geistliche Kraft, die seine Gebete hatten, nicht können leugnen. Wenn er eine Gebetsversammlung geleitet hat, war da drin so eine enorme Kraft, die die Herzen der Anwesenden berührt und verändert hat. Er hat dann um die Taufe vom Heiligen Geist gebeten und kurz darauf ist die Kraft gekommen. Das heisst, dass sein Bett hat richtig bebt, wo der Herr mit seiner Kraft gekommen ist. Und von dem Moment her hat ihn Gott jede Nacht am Eis geweckt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist dann nicht nur bis um 1:30 gegangen, sondern bis am Morgen um 5. Im Dezember 1903 hat dann Evan Roberts gewusst, dass Gott dran ist, die walisische Gemeinde, das Land zu erwecken. Er hat darum gebeten, dass 100'000 Menschen für das Reich Gottes gewonnen werden können. Und das ist Wirklichkeit geworden und auch bei weitem übertroffen worden. Die eigentliche Erweckung hat dann 1904 angefangen und rund 2 Jahre gedauert. Zusammen mit einem Chor von jungen Frauen ist er durch Wales gezogen und hat sich kaum Schlaf und Erholung gegönnt. Dabei hat er von der Hand ins Maul gelebt. Und in der gleichen Zeit haben auch andere Prediger angefangen, an anderen Orten in Wales Erweckungsveranstaltungen zu machen. Nicht immer hat er eben selber an seinen Veranstaltungen geredet. Oft hat seine Anwesenheit genügt. Auch vor allem darum, wo die Erweckung immer mehr als Gebetsbewegung geworden ist. Irgendwie sind alle da drin einbezogen worden. Obwohl viele mitgeschafft haben oder er nicht immer musste predigen, hat Robert seinen gestopften Zeitplan, der Kräfte gekostet hat, nicht lange durchhalten. Bereits 1906 hat Evan Roberts einen physischen und emotionalen Kollaps erlitten. Nach dem Zusammenbruch hat auch die Erweckungsbewegung an Dynamik verloren. Zwar hat er versucht, sobald er wieder bekräftigt war, weiterzumachen, aber es ist einfach nicht mehr gegangen. Aber das, was in Wales angefangen hat, hat Einfluss auf grosse Teile von Europa und auch Amerika gehabt. Die Bewegung hat sich ausbreitet. Was mich vor allem beeindruckt hat, sind die Folgen von dieser Erweckung. Wenn ich von Erweckung träume, dann ist es vielleicht zuerst einmal ein voller Saal. Viele Leute, die zum Glauben kommen. Leute, die verändert werden. Aber ich möchte euch ein Zitat lesen aus dem Buch von Generäle Gottes. Da heisst es: Die Erweckung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Wales. Und es dauerte nicht lange, da wurden Bars und Kinos geschlossen. Ehemalige Prostituierte fingen an, Bibelkreise zu leiten. Und viele zahlten endlich ihre längst fälligen Schulden ab. Diejenigen, die egoistisch gewesen waren und ihr Geld für Alkohol verschwendet hatten, veränderten sich plötzlich zur Freude und Wohl ihrer Familie. So krass. Und es war so eine einfache Botschaft. Seine Verkündigung hat hauptsächlich 4 Punkte beinhaltet. Und da drin liegt ein enormes Geheimnis, das das Leben radikal verändern kann. Der erste Punkt: Bekenne deine bekannten Sünden. Erfahre Vergebung durch Jesus Christus. Der zweite Punkt, den er darüber predigt hat, entferne alles aus deinem Leben, was dich unsicher macht. Und Jesus könnte daran hindern, durch dich zu wirken. Rühre es raus, was dich unsicher macht oder zweifelhaft erscheint. Der dritte Punkt, bekenne dich öffentlich zum Herr Jesus Christus. Und der vierte Punkt, bist bereit, dem Heiligen Geist umgehend zu gehorchen. Und da hat Ivan Roberts manchmal richtig gebaudert. Wenn er gespürt hat, dass da irgendetwas noch im Raum ist, wo nicht in Ordnung ist, hat er gar nicht angefangen zu predigen. Eigentlich sind die Punkte nichts Neues für uns. Irgendwie ist es einfach. Aber es ist das, was unser Leben verändert. Und mit unserem Leben auch unser Umfeld. Bei mir, wenn Roberts gesagt hat, es braucht nicht unbedingt eine Verfolgung wie der Apostelgeschichte, dass Gott sein Momentum schaffen kann. Es sind dort vor allem eine soziale oder eine geistliche Not gewesen, die den Hunger nach Gott geweckt hat. Ein Einzelner oder ein paar wenige haben die Nähe zu Gott gesucht und sich ihm hingegeben. Der Ivan hat sich voll und ganz vom Heiligen Geist leiten lassen. Dann hat er angefangen zu predigen. Und das Momentum von Gott ist reingekommen. Und eine ganze Nation hat sich verändert. Wir sehen hier die zwei Punkte wieder Apostelgeschichte, wie Gott sein Momentum schafft. Durch Veränderung. Hier nicht eine riesige äußere Veränderung wie Verfolgung, sondern es hat im Herzen von Einzelnen angefangen, die es satt hatten, einfach in Gottesdienst zu gehen, um da zu sein. Die nach einer tiefen, echten Beziehung nach Gott gesucht haben. Und dann sind sie aktiv geworden. Die gute Nachricht ausbreitet, davon erzählt. Vielleicht ist es für dich heute Morgen ein bisschen viel Geschichte. Aber um da geht es in unserer Serie. Wir möchten auch aufzeigen, was Gott, was für Kraft von Gott initiierte Veränderungsmomente haben. Das Momentum von Kraft, von Gott hat Kraft, die eine ganze Nation verändern kann. Der richtige Zeitpunkt von oben plant und die ganze Welt steht auf dem Kopf. Nicht wegen einem Virus, sondern wo ganze Regionen und Gebiete von Gottes Gegenwart ergriffen werden. Ist so etwas heute noch möglich? Ja, sicher. Wir haben ja den gleichen Gott. Es ist die gleiche Botschaft. Die gleiche Kraft, wie hier, wirkt in und durch uns. Im Epheserbrief, Kapitel 1, 19 und 20 heisst es, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich grossen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Lasst uns davon träumen und dafür beten, dass 100 Jahre nach dem Ivan Roberts noch einmal eine Welle von Gottes Kraft und Herrlichkeit über Europa kommt und unsere Länder komplett überrennt. Ein neues Momentum vom Allmächtigen. Im Moment sieht vieles anders aus. Fast so, wie das Gegenteil passiert. Wir sollen uns isolieren, abschotten und haben schon gar nicht den normalen Zugang zu unseren Mitmenschen. Was machen wir daraus? Wo liegt das Momentum? Viele Gemeinden übertragen ihre Gottesdienste live. Sie haben Technik, können ihre Gottesdienste einem viel breiteren Publikum zugänglich machen. So können sie Hoffnung verbreiten in einem nie da gewesenen Ausmass. Wir haben die Möglichkeit nicht. Technik fehlt uns. Aber das brauchen wir auch nicht. Wir müssen ja nicht alles sauber machen. Wir können auf das Bestehende hinweisen. Leute einladen, muss einen Livestream oder ja, miteinander zu schauen. Und wenn jetzt der MyLife-Kurs online stattfindet, ist das nicht einfach schrecklich, sondern gibt ganz neue Möglichkeiten. Wir können das daheim anschauen mit einem Sohn, Tochter, einem Ehepartner, wo wir sie nicht in die Kille bringen, wo die Schwelle zu gross ist. Wir können sie mit ihm zusammen daheim durchmachen. Oder wo wir vorher gedacht haben beim Einladen, ja, den kann ich ja nicht einladen, der wohnt viel zu weit weg. Da kann ich doch nicht von ihm verlangen, dass er von Winterthur auf Wiel kommt oder so. Dieses Jahr ist das kein Hindernis. Du kannst deine Tante von Bern dazu einladen oder sogar die Onkel aus Amerika. Und es geht in diesem Kurs auch darum, zurückzublicken über unsere Hoch und Tiefs im Leben. Das grafisch darzustellen und dann auch zu schauen, wo sind die Momentum Gottes in meinem persönlichen Leben? Wo hat er seine Hand drüber gehabt, wo es mir schlecht gegangen ist? Oder wo hat er mir in meine Höchst begleitet? Oder was hat dazu geführt? Und dann vor allem auch, was heisst das für meine Zukunft, wenn sich schon jemand für meine Vergangenheit interessiert hat? Der Glaubenskurs ist für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und er fordert ganz klar raus zu einem Leben mit Jesus. Was machen wir daraus? Es ist eine grosse Chance, in dieser Veränderung die gute Nachricht zu verbreiten.
Gehen wir nochmal zurück zu dieser Erweckung in Wales. In dem Buch «Generell Gottes» wird ein relativ trauriges Fazit gezogen am Schluss. Es steht, obwohl viele Menschen zum Glauben gekommen sind bei dieser Erweckung in Wales, ist die Erweckung nicht nachhaltig gewesen, weil sie vor allem am Evan Roberts gehangen ist. Und was ihm nicht gut gegangen ist, ist sie eingeschlafen. Sie hat zwar Auswirkungen auf die Welt, ja, aber der Evan ist unglücklich gestorben. Und es heisst, bis im Tod, 40 Jahre nach dieser Erweckung, ist in Wales nicht mehr viel oder nichts mehr davon zu sehen. Lernen wir daraus, dass wir nicht allein, sondern als Gemeinde gemeinsames Momentum von Gott suchen. Wenn ich so an die prophetischen Worte denke, die über unsere Gemeinde ausgesprochen sind, ist für mich sehr klar, dass wir das noch gemeinsam arbeiten können. Als Gemeinde. Es ist nicht die Aufgabe von einem Pastor oder von der Ältesten oder vom Leitungsteam, sondern etwas. Es geht um das, was jeder Einzelne mit Gott erlebt hat und weitergibt. Das ist das, was ausmacht. Der Tom Rock hat gesagt, wir sind eine Gemeinde, die sagen kann, wir haben aus Erfahrung gelernt. Das hat bei mir funktioniert. Darum wird es auch bei dir gehen. Gott versorgt, er heilt, er stellt wieder her. Das hat er bei mir gemacht. Und darum kann das auch bei dir funktionieren oder wird es bei dir funktionieren. Gott hat genug für mich. Darum weiss ich, hat er genug für dich. Oder so, um es mit meinen Worten zu sagen. Das, so habe ich das erlebt. Es hat bei mir funktioniert, als ich auf Gott gesetzt habe. Versuch es darum auch. Bei dir wird es auch funktionieren, ich weiss das. Und das sind so Worte, die sich bei mir irgendwie tief eingebrannt haben, wo ich glaube, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, wo es darum geht, dass jeder das, was er mit Gott erlebt hat, weiterverzählt. Weil das macht Mut, sich mehr auf Gott einzulassen, in Bereichen, wo man vielleicht noch anstehen. Legen wir doch einen Schwerpunkt darauf, Zeugnis zu geben, zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben oder erleben. Beim Hören, so, was die nächsten Schritte für unsere Gemeinde sein könnten, ist mir immer wieder ein Vers in Sinn aus Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das ist so ein Vers, den ich in den ersten Teil schon gebracht habe. Aber was mir so sagt, ist, unser Auftrag ist nicht in erster Linie, uns darauf zu konzentrieren, Kirche zu bauen, sondern Zeugen zu sein. Zu bezeugen, was Gott tut und Jüngerschaft, also Lehren, einander lehren, das zu halten, was Jesus uns gezeigt hat oder gelehrt hat. Und dann werden uns die Zeichen und Wunder folgen, heisst es im Markus, im Missionsbefehl. Wenn wir uns einfach auf das fokussieren, was unser Auftrag ist von Jesus, also Zeugen sein und dann uns lehren, alles zu halten. Vor einer Weile haben ein paar von uns, auch vom ältesten Team, einen Bibelleseplan gelesen mit dem Titel «Die unaufhaltsame Gemeinde». Das war so das Durchschaffen der Apostelgeschichte. Also so die Gemeinde, die entstanden ist, die gewachsen ist, die einfach nicht aufhaltbar war. Und irgendwie ist aus dem heraus, dann, wo wir so zusammen waren, mal ein Slogan gewachsen. Der heisst «Gemeinsam sind wir unaufhaltsam». Was meinen wir da damit? Dass wir einfach, wenn wir zusammenstehen, einfach alles gerade im Griff haben und alles gut kommt? Bei der ersten Kirche und in der Kirchengeschichte sehen wir immer wieder, wie Gott, also Jesus, der Heilige Geist, die Kirche irgendwo in Bewegung versetzt, ganz auf verschiedene Arten. Und ein Momentum entsteht, wo Neues wächst. Und genauso rechnen wir damit, dass Gott auch bei uns in der Kirche etwas in Bewegung setzen ist, wo etwas Neues entsteht, wenn wir zusammen Fürsche gehen, seine Gegenwart suchen und Zeugnis geben. Und wenn wir alle zusammen, jeder mit den Gaben, die er hat, mit den Fähigkeiten, ob im Vordergrund, im Hintergrund, wo auch immer, sich einbringt und das hineingibt und wir gemeinsam mit Gott in seiner Kraft Fürsche gehen, werden wir erleben, dass wir als Kirche in Gottes Auftrag unaufhaltsam sind und das passiert, was er will. Und der zweite Schwerpunkt, den wir so schon vorgestellt haben in dem Jahr, ist das Gebet. Also wir werden zum Beispiel wieder Pauerübung haben, etwa einmal im Monat im ersten halben Jahr. Aber mir ist es wichtig, dass wir auch sonst vermehrt füreinander betet. Ihr erinnert euch sicher an das Gebet aus der Apostelgeschichte, die wir geschrieben haben. Und ich wünsche mir, dass wir einfach anfangen, wirklich füreinander beten, um Mut und Gelegenheiten, dass wir die Führung von Gott wahrnehmen, dass wir merken, was der Heilige Geist, der hier uns weist, und dass wir den Mut haben, Zeugen zu sein, dort, wo Gott uns das zeigt, dass wir anfangen, einfach nicht in einem Knorr zu sein, sondern ganz natürlich, dass es sich die Gelegenheiten gibt, wo Gott etwas vorbereitet, dass wir das Momentum nützen, wo Gott schafft, für das Leben von einem Einzelnen. Über die Themen von Momentum von Gott für Einzelne werden wir am nächsten Sonntag noch mehr hören. Aber einfach, dass wir uns lernen, das Wort zu nehmen und zu nützen, wo Gott uns Möglichkeiten gibt. Ich bin überzeugt, wir werden ziemlich überrascht sein, was daraus wachsen kann, wenn wir da dranbleiben und miteinander hier unterwegs sind. Ich nehme die Punkte in letzter Zeit schon seit einer Weile stark war als Schwerpunkt, wo ich glaube, wo Gott bei uns sitzen will, die ihm wichtig sind, jetzt bei uns. Das Beten um Kraft und Mut, das Wahrnehmen, was der Heilige Geist will und das Ausrichten nach Hause, wo wir einfach Zeugen sind von unserem grossen und herrlichen Gott und von dem, was er tut. In meinem Geist bin ich zutiefst überzeugt, dass nicht das, was viele Leute sagen, passieren wird, sondern dass Jesus noch mal kommen und Europa noch mal ganz neu an sein Herz ziehen. Und ich schaue nach dem aus. Also ich habe eine Ausschau nach dem Momentum von Gott. Bist du auch dabei? Kommen, wir tun doch miteinander wirklich schauen, Ausschau halten nach Gottes Momentum. Für uns als Gemeinde, aber auch einfach in dem, wo wir sind. In dieser speziellen Zeit, sodass wir das Momentum von Gott nicht verpassen, sondern wirklich wahrnehmen. Ich wünsche mir, dass wir da einfach Grosses von ihm erwartet. Weil das ist etwas, was er mir immer wieder zeigt hat, dass er etwas vorhat. Und an das glaube ich und mit dem rechne ich. Und ich freue mich, wenn ihr da mit mir unterwegs sind und unterstützt.